Der Predigttext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Wir warten noch, bis die Kinder jetzt rausgegangen sind. Jesus hatte von einem Boot aus tagsüber zu einer großen Volksmenge gesprochen. Und an jenem Abend, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihnen. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind?
Liebe Abendgemeinde, für einen Aprilscherz kommen wir eigentlich einen Tag zu spät. Den muss man ja eigentlich immer am 1. April machen. Aber diesen hier kann ich Ihnen nicht ersparen, einfach weil er zu unserem Thema passt, wie die Faust aufs Auge, im Griff der Angst, im Griff der Angst. Es gibt ja eine Urangst, die sich hinter vielen anderen Ängsten verbirgt, und das ist die Todesangst. Nun, es war im Herbst letzten Jahres nach der Bundestagswahl, als angekündigt wurde, dass bis zum 20. März die Corona-Beschränkungen endlich fallen würden. Und damals sagte der jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach, also am 28.10., Zitat: Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind. Denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer. Im Laufe der Monate hat der Minister dann dieser falschen Prophetie weitere Todesdrohungen hinzugefügt. So am 11. März auf der Bundespressekonferenz, da sagt er: Diejenigen, die sich jetzt infizieren, sterben in ein paar Wochen. Nun, wir wissen alle, das Massensterben ist ausgeblieben. Die Infektionssterblichkeitsrate liegt bei 0,15%. Und gestern wäre nun, so hat ein Journalist bemerkt, die Chance gewesen, einfach April, April zu rufen. Nach dem Motto: April, April, wir haben es sich nicht so gemeint. Stattdessen zauberten einige Regierungspolitiker in diesen Stunden den nächsten Kracher aus dem Hut. Sie haben das mitbekommen. Sie drohten allen Bürgern dieses Landes, die 50 Jahre und älter sind, an, man wolle ihre Körper demnächst einer medizinischen Zwangsbehandlung unterziehen. Und zwar einer solchen Zwangsbehandlung, die bis heute keine endgültige Zulassung hat, einer Zwangsbehandlung, deren kurzfristige Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen schon jetzt alle echten Impfungen weit übertreffen, und einer Zwangsbehandlung, deren langfristige Wirkung, wie uns viele Wissenschaftler warnen, noch überhaupt nicht abgeschätzt werden kann. Der Volksmund würde hier also von einem groß angelegten Menschenexperiment sprechen. In der Sache wäre das eine Enteignung unseres Körpers, über den der Staat verfügen dürfte. Die Politologin Professor Ulrike Guerro hat in ihrem neuesten Buch dazu Folgendes geschrieben: Niemand garantiert, dass wenn es heute zur Pflicht wird, etwas in den eigenen Körper injizieren zu lassen, es morgen nicht Pflicht ist, etwas davon herzugeben. Der Körper wird zur Ware gemacht. Das ist die Situation. Und nehmen wir also unsere Verantwortung wahr, dass sich auch diese Ankündigung am Ende als ein schlechter Aprilscherz erweisen wird. Und trotzdem haben solche Ankündigungen zumindest eine Wirkung. Sie verbreiten Angst. Sie verbreiten Angst. Inzwischen wissen wir, dass diese Angst nicht nur als Kollateralschaden hingenommen wird, sondern dass Angst zu den strategischen Werkzeugen gehört, die von Teilen der Regierung ganz bewusst eingesetzt wurden, um, wie es hieß, eine Schockwirkung zu erzielen. Wer dieses Dokument aus dem Innenministerium vom Jahr 2020 einmal gelesen hat, der wird es kaum mehr aus dem Kopf bekommen. Dort, wo quasi von Amts wegen angeordnet wird, dass man der Bevölkerung folgendes Bild vermitteln solle. Ich zitiere: Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Ja, und selbst vor den Kindern machen diese Anweisungen nicht Halt. Welches Bild soll den Kindern gezeigt werden? Noch einmal Zitat: Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Nun, wir wissen heute, dass die dort beschriebene Gefahr so niemals bestanden hat. Wir wissen auch, dass die Sargbilder von Bergamo eine andere Ursache hatten, als ihnen damals in den Medien zugeschrieben wurde. Und trotzdem können solche Bilder lähmende Angst auslösen. Im Gegensatz dazu gibt es ja auch so etwas wie heilsame Angst. Also wenn der knurrende Hund hinter uns herläuft, kann das einen Adrenalinschub auslösen, der uns kurzfristig zu Spitzenathleten macht. Also solche Angst kann geradezu aktivieren. Diese Angst, meinte Hannah Arendt, als sie sagte, Angst ist für das Überleben unverzichtbar. Das ist wahr. Aber unser Titel im Griff der Angst heute Abend, der spricht von der lähmenden Angst, von der Angst, die uns passiv macht, die uns blockiert, von der Angst, die uns wie eine fremde Macht in den Griff nimmt. Sie werden das morgen auf dem Thumbnail, auf dem YouTube-Video sehen und haben es auch auf dem Einladungszettel vielleicht schon zur Kenntnis genommen, diese Marionette, die dort quasi in sich zusammengesackt ist. Und wenn Sie genau hinschauen bei diesem Bild, dann sehen Sie, diese Figur hängt an Fäden. Und man fragt sich, wer zieht an diesen Fäden? Wer spielt da mit unseren Emotionen? Wer maßt sich das an? Der Begriff Angst ist ja verwandt mit dem lateinischen Angustia und das bedeutet so viel wie Enge, Bedrängnis. Wir kennen aus der Medizin die Angina, also eine Beklemmung, ein Engegefühl, Angina pectoris, hängt auch mit diesem Begriff zusammen. Einige Philosophen haben versucht, zwischen Angst und Furcht zu unterscheiden. Das ist immer ziemlich vage geblieben. Aber wahrscheinlich wissen Sie, dass es auch in der Weltsprache, da gibt es ja nur nicht so viele Begriffe aus dem Deutschen, aber in der Weltsprache gibt es ja schon seit langem diesen Begriff German Angst. Ja? Also die deutsche Angst, so als sei das für die deutschen German Angst typisch, eine gewisse diffuse Furcht vor sich herzutragen und damit sich und andere zu quälen. Vielleicht ist das auch ein weiterer Grund dafür, warum um uns her fast alle europäischen Länder viel früher mit den Corona-Maßnahmen gebrochen haben, während bei uns einige noch immer im eigenen Auto mit Maske sitzen. Manche Angstverursacher lassen sich durch gute Argumente ja sogar enttarnen und unschädlich machen. Da hilft dann Information gegen Angst. Aber wenn ich bestimmten Machtverhältnissen ausgesetzt bin, die mich bedrohen, und in Angst versetzen, was kann ich dagegen tun? Wenn ich Angst habe vor den Bombenangriffen der nächsten Nacht? Was kann ich dagegen tun? Oder wenn mein Arbeitgeber fordert, also bis zu diesem Stichtag haben Sie Ihre Bescheinigung beizubringen? Und falls nicht, dann werden Sie freigestellt. Dann fällt das Gehalt aus, dann bleibt die Rate unbezahlt. Wie lange halten wir das durch? Und die Kinder, welche Nachteile werden sie dadurch erleiden? Oder wenn eine ärztliche Diagnose meine ganze Zukunftsplanung plötzlich in Frage stellt und die Angst einen bis in die Träume verfolgt? Oder wenn ich in meinem sozialen Umfeld immer einsamer werde, weil die öffentlich propagierte Mehrheitsmeinung immer engere Grenzen zieht? Und weil viele alte Freunde vor allem eines wollen, Hauptsache nicht auffallen, Hauptsache bequem einfach weiter mitschwimmen und irgendwann fangen sie an, mich zu meiden. In diesem Jahr wäre der Schriftsteller Franz Fühmann 100 Jahre alt geworden. Fühmann hatte zu den kulturellen Hoffnungsträgern der DDR gehört und dann die Lügen des Systems immer klarer durchschaut. Von der Stasi verfolgt, vom Krebs zermürbt, stirbt Fühmann 1984 mit nur 62 Jahren und er hinterlässt in seinem Testament die Sätze: Ich habe grausame Schmerzen, der bitterste ist der gescheitert zu sein, in der Literatur und in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, wie wir sie alle einmal erträumten. Was bleibt dann? Auch die Bibel weiß eine Menge über Angst zu sagen. Und nur deshalb lohnt es sich, dass wir in einem Gottesdienst darüber sprechen. Weil wir die Hoffnung haben, die Angst eben nicht nur zu sezieren, sie nicht nur in bestimmte Kategorien zu unterscheiden, sondern weil wir die Hoffnung haben, der Angst etwas entgegensetzen zu können. Und deswegen haben wir unserem Thema im Griff der Angst diese vorsichtige Zusatzfrage hinzugefügt. Was hilft? Was hilft? Jesus Christus hat seinen Jüngern nicht versprochen, dass sie in dieser Welt keine Angst mehr haben würden. Sondern er hat ihnen ganz klar gesagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Das ist part of the deal. Das gehört dazu. Der christliche Glaube ist kein Knopfdruck gegen die Angst. Und der Apostel Paulus zum Beispiel hat das auch immer sehr deutlich gesagt, etwa im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da spricht er über seinen Missionsdienst und er sagt, was es da an Druck gibt. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung. 2. Korinther 6. Und ein Kapitel später, 2. Korinther 7, da sagt er in Vers 5, denn als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern von allen Seiten waren wir bedrängt. Von außen mit Streit, von innen mit Furcht. Und auch in den Psalmen, wir haben das ja gehört, das Beispiel aus Psalm 107, ist immer wieder von der Angst die Rede. Und der Psalmbeter sagt, Herr, ich habe Angst, erbarme dich. Es gibt also nicht nur Heidenangst, sondern wenn wir das so sagen dürfen, auch Christenangst. Aber gibt es dennoch eine spezifische christliche Hilfe gegen die Angst? Auf der Suche danach möchte ich mit Ihnen heute in eine Situation hineinschauen, in der gläubige Menschen, also Menschen, die zu Jesus Christus gehörten, die mit ihm durch die Welt gingen, die ihm nachgefolgt sind, an dem die Angst in ganz elementarer Form erlebt haben, einfach weil sie überwältigt wurden von einem Sturm auf dem Meer. Und elementarer geht's kaum, als wenn man Angst hat zu ertrinken. Sie haben diesen Bericht gerade eben schon mal vorgelesen bekommen, Markus 4, Vers 35, und am Abend desselben Tages, also desselben Tages, von dem schon der Anfang des Kapitels berichtet, Jesus hat eine große Rede gehalten, dort am Galiläischen Meer, wie man den See Genezareth auch nennt. Wegen der Menschenmenge sprach Jesus ja meistens vom Boot aus und dann diente so die Wasserfläche als Schallverstärker. Die Berge im Hintergrund erinnern fast an eine Szene wie in einem Amphitheater. Und dann ist der Tag gelaufen und am Ende dieses Tages zieht sich Jesus mit seiner Truppe vom Westufer des Galiläischen Meeres an dessen Ostufer zurück. Das war immer so ein Zufluchtsort für sie. Das Ostufer war wesentlich geringer besiedelt als das Westufer. Das Ostufer gehörte auch nicht mehr zum Herrschaftsgebiet des feindseligen Herodes Antipas. Hier hofften sie und fanden sie auch immer wieder auf Ruhe. Und sie kamen ein Stück weiter zu, neue Kräfte zu tanken. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere im Boot bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Es ist also ein kleiner Flottenverband, der da unterwegs ist auf dem See Genezareth. Jesus, einige der Jünger, weitere Mitarbeiter, vielleicht auch Schaulustige, und dann fahren sie rüber zum Ostufer. Und während sie unterwegs sind, schlägt das Galiläische Meer wieder einmal zu, wie wir hier in Vers 37 lesen. Es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Sie müssen wissen, dass der See Genezareth Untersuchungsgegenstand zahlreicher Geologen und Meteorologen seit vielen Jahren war. Und inzwischen kann man ziemlich genau erklären, warum es dort innerhalb weniger Minuten zum Umschlag von einem ganz friedlichen See in eine lebensbedrohliche Situation kommen kann. Das ist ziemlich einfach zu erklären. Der Westwind kann wie ein Fallwind auf den See herunterstürzen. Der See Genezareth ist der am tiefsten gelegene Frischwassersee der Erde, ca. 208 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer ist noch tiefer, aber es ist kein Frischwasser, wegen des extrem hohen Salzgehalts. Dann haben wir in diesem See Genezareth ganz komplexe Wasserschichtungen. Man nennt das Stratifikation, einen hohen Fischanteil, okay. Und das Ganze ist dann umgeben von Bergen, die im Westen, Nordwesten bis zu 450 Meter Höhe haben. Und dann im Nordosten, Osten über 900 Meter Höhe. Das geht dann in die Golanhöhen über. Und der See selbst liegt da wie eine riesige Schüssel. 67 mal 21 Kilometer. Die Wasserzufuhr kommt vor allem über den Jordan, also aus dem Norden, vom Hermongebirge, also im Libanon würden wir sagen, und rauscht dann aus einer Höhe von 30 Metern herunter, um diese Schüssel beständig zu füllen. Da ist viel Dynamik drin, ein lebendiger See, und das Ganze noch eingebettet zwischen dem Mittelmeer, 50 Kilometer im Osten entfernt, und der Wüste auf der anderen Seite. Und diese ganze Konstellation, die immer wieder erforscht wurde, führt dazu, dass es hier stürmische Windverhältnisse geben kann. Im Sommer sind es vor allem die Scirocco-Winde vom Osten und im Winter sind es eisige, kalte Winde vom Norden und von Nordwest. Und Experten sagen, dass wahrscheinlich die gefährlichste Zeit am See Genezareth von November bis April ist. Da kann der See immer wieder zum brausenden Ungeheuer werden. Es türmen sich reißende Wellen und die kleinen Boote werden dann oft wie Nussschalen herumgewirbelt. Und so eine Situation haben wir hier. Betroffene schildern immer wieder, vor allem wie schnell dieser Umschlag erfolgen kann, wie plötzlich innerhalb kürzester Zeit. Sie müssen wissen, die Jünger waren ja zum Teil wirklich sehr erfahrene Fischer. Wahrscheinlich 7 der 12 kamen aus dem Fischereigewerbe. Sie waren mit diesem See auch ziemlich vertraut. Und trotzdem blieben auch sie diesen Bedingungen ausgeliefert. Das ist die äußere Situation. Und nun scheint zunächst alles ganz harmlos zu verlaufen, wie sie da vom Westufer abfahren. Das Lukas-Evangelium berichtet ebenfalls darüber und benutzt interessanterweise ein Wort für ihre Navigation, das man am besten mit Segeln übersetzen kann. Also wir lesen das Evangelium nach Markus und im Parallelbericht von Lukas steht, dass sie segelten. Also die Bedingungen waren offensichtlich so günstig, dass sie nicht rudern mussten, sondern dass sie die Segel setzen konnten. Das heißt, ideale Bedingungen, ruhige See, ausreichend Wind, alles wunderbar, um entspannt rüberzufahren. Und man weiß auch, dass etliche Boote damals Vorrichtungen für beides hatten. Also sowohl eine Segelvorrichtung als auch die Möglichkeit des Ruderns. Man hat vor einigen Jahren ein solches Schiff gefunden und kann das ziemlich genau dieser Zeit des ersten Jahrhunderts zuordnen. Und nun schauen Sie hin, wie das dort im Einzelnen sich abspielt. Markus lässt uns ja einen Blick hinter die Kulissen werfen auf Jesus, der von der Erschöpfung des Tages offensichtlich ziemlich schnell eingeschlafen ist. Und er war hinten im Boot, Vers 38, und schlief auf einem Kissen, also im Heck des Bootes. Hier sehen wir die menschliche Seite Jesu, wie er erschöpft in einen schnellen Schlaf fällt. In dieser Hinsicht überhaupt nicht von den Jüngern zu unterscheiden, wie er da im Schiff war. Und während Jesus schläft, da bricht der Wirbelsturm über die Bootsfahrer herein. Vers 37, ein großer Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Sie müssen sich das so vorstellen, wie aus einem Tunnel brausen die Winde heran, peitschen über die Oberfläche, das Wasser tritt über die Planken und es passiert genau das, was jeder galiläische Fischer am meisten fürchtete. Man kann sich vorstellen, wie die Wellen an die Küste donnern, wie sie zurückschlagen, erneut kollidieren, ein Inferno aus Wasser. Und mittendrin die Jünger, sie klammern sich an das Schanzendeck, sie kämpfen darum, den Bug irgendwie unter Wasser zu halten. Und was sie hier erleben, das ist ganz normale Angst. Ganz normale Angst. Und sie schreien und rufen um Hilfe und sie wecken Jesus auf und sagen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Auf dem Schreibtisch von John F. Kennedy soll das Old Breton Fisherman's Prayer gestanden haben, das ihnen vielleicht auch schon mal begegnet ist. Und dann, dass man denken muss, wenn man das liest, Oh God, thy sea is so great and my boat is so small. Also Herr, wie sind deine Wasser so groß und wie ist mein Boot doch so klein? Und den jeweils neuen Marinekapitän der US Marines wurde dieses Fisherman's Prayer zur Amtszeit von JFK in der Regel überreicht. Und das ist die Situation der Jünger. Mein Boot ist so klein und dein Wasser ist so groß. Und auch wenn wir keine Seefahrer sind, kennen wir diese Situation wahrscheinlich. Dass die Angst uns einfach packt. Und dass die Stürme in unser Boot hineinschwappen und wir merken, wir werden ihrer nicht Herr. Und die Jünger werden gepackt. Ja, sie werden mitgerissen von den Umständen. Sie scheinen alles vergessen zu haben, was sie mit Jesus bis dahin erlebt hatten. Panik schnürt ihnen die Kehle zu. Und dann schreien sie hier, Lehrer, also die Didaskale, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Kümmert es dich gar nicht? Ein aufgescheuchtes Stimmengewirr, Todesfurcht. Und sie hören das, wenn sie reinhören in dieses Stimmengewirr, dass sich in ihre Angst auch Ärger mischt und Anklage. Schert es dich gar nicht, was uns hier passiert? Sie zweifeln tatsächlich an seiner Fürsorge in ihrer Angst. Sie beschuldigen den Sohn Gottes geradezu der Unbarmherzigkeit und der Rücksichtslosigkeit. Leute, wie viele dieser Klagen, ausgesprochen oder nur im Herzen gedacht, muss sich der allmächtige Gott bis heute von Menschen anhören? Man wirft ihm vor, sich nicht um die menschliche Not zu scheren, als hätte er nicht schon unendlich viel getan, um seine Liebe und seine Geduld und sein Erbarmen zu beweisen. Und wohlgemerkt, die hier so schreien und meckern, das waren gläubige Leute. Und genau das kann auch Christen passieren, dass wir innerlich anfangen, über Gott zu murren, wenn die ganz normale Angst uns packt. Und diese reale Szene hier, die hat für uns zugleich, naja, man könnte sagen, einen Gleichnischarakter. Man kann Jesus im Boot haben, man kann mit Jesus unterwegs sein und trotzdem in bedrohliche Stürme hineingeraten. Und während die Jünger angstgeschüttelt durcheinander schreien, sehen sie hin, da reagiert Jesus. Und wie? Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Sie müssen diese unfassbare Situation verstehen, die der Text uns in diesem einen Vers schildert. Und die Jünger, die bekommen das ja hautnah mit. Jesus ruft nicht in den Sturm hinein. Jesus zelebriert kein Ritual. Jesus beschwört nicht die Mächte der Natur. Sondern was macht Jesus? Er spricht einfach ein Machtwort. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Er befiehlt dem Meer. Und schauen Sie sich das an, Jesus braucht dafür keine dramatische Formel. sondern er braucht dafür nur zwei kurze Wörter. Das sind im Griechischen nur zwei Wörter. Siopa pephimoso, siopa pephimoso. Das heißt schweig, verstumme. Und dann lesen wir hier, da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Wir lesen also nicht, dass das Wetter sich allmählich beruhigte innerhalb von 90 Sekunden, sondern wir lesen diesen radikalen Umschwung. Matthäus, der das auch berichtet, dieses Geschehen, der auch dabei war in dieser Situation, der schreibt, da wurde es ganz stille. Der englische Theologe R.C. Sproul war von dieser Situation fasziniert und er hat einmal Folgendes darüber geschrieben. Er sagt, und das ist sehr genau beobachtet, Jesus beherrschte die wütenden Naturgewalten mit dem Klang seiner Stimme. Wir lesen nicht, dass er betete, er bat nicht den Vater, ihn aus dem Aufruhr zu retten. Er griff direkt in die Situation ein. Er sprach einen Befehl aus, einen göttlichen Imperativ. Im selben Moment gehorchte die Natur. Der Sturm hörte die Stimme seines Schöpfers. Die Wasser erkannten den Befehl ihres Herrn. Der Wind hörte sofort auf. Kein Lüftchen war mehr zu spüren. Zitat Ende. Das ist sehr genau beobachtet, was R.C. Sproul hier schreibt. Und wie Jesus hier vorgeht, das erinnert uns daran, wie mühelos Jesus seine Heilungswunder vollbrachte. Verfolgen Sie das mal nach in den Evangelien. Wenn Jesus Menschen heilt, das war mühelos. Da hat Jesus keine große Aktion gestartet, sondern er hat ein Wort gesprochen. Und der Mensch wurde gesund, wenn Jesus das wollte. Und hier in dieser direkten Begegnung mit den Elementen, da tritt die Macht Jesu fast noch eindringlicher, noch überwältigender, noch unfassbarer hervor. Und den Jüngern wird sehr deutlich vor Augen gestellt, er ist der Schöpfer. Und einige Jünger haben sich möglicherweise an die entsprechenden Stellen im Alten Testament erinnert oder wenn nicht in dieser Situation, da waren sie vielleicht zu aufgeregt, dann doch zumindest nachher, wo genau diese Macht beschrieben wird. Zum Beispiel Psalm 65 ab Vers 7, der du die Berge festsetzt in deiner Kraft, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Oder Psalm 89, Vers 9, da wird es folgendermaßen ausgedrückt. Herr Gott Zebaoth, wer bist du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer, du stillst seine Wellen, wenn sie sich erheben. Und eine ähnliche Formulierung haben wir im Psalm 107 gehört, ab Vers 23. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und die des Herrn Werke erfahren haben, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, genau wie die Jünger hier erleben, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Betrunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten. Und genau das passiert. Und die Jünger ahnen, diese Macht hat nur Gott. Nie zuvor hatte Jesus in dieser öffentlichen Deutlichkeit bewiesen, dass er der Schöpfer ist. Schauen Sie, derselbe, der eben noch müde auf einem Kissen schlief, ist der Schöpfer, der seinen Werken gebietet. Derselbe, der sich als Säugling in eine Futterkrippe liegen ließ, beherrscht die Natur souverän. Und hier an dieser Stelle, da stehen wir vor dem Geheimnis der Person Jesu. Dem Geheimnis der Person Jesu, das jede Analogie sprengt, jeden Vergleich. Jeden Vergleich mit irgendeiner anderen religiösen Person, die jemals über diese Erde gegangen ist, wie immer sie heißen mag, aushebelt. Jesus ist völlig anders. Und die Jünger haben das ja selbst erst schrittweise verstehen müssen. Und einige Monate später wurde das nochmal auf eine harte Belastungsprobe gestellt, als Jesus von jüdischen Theologen verhöhnt und von römischen Soldaten gefoltert wird, an diesem Kreuz hingerichtet wird und dann kurz danach in der Auferstehung sich als Sieger über den Tod erweist. Und das war dann gewissermaßen der letzte entscheidende Test. Neulich haben wir mit Bekannten beim Italiener gesessen, die nach eigenem Verständnis keine Christen sind. Und wir kamen darauf zu sprechen, woran kann ich mich in dieser Welt noch halten und auf wen ist denn nun Verlass? An wen hänge ich mein Leben? Und dann haben sie sinngemäß gefragt, ja bitteschön, auf welche Autorität gründest du deine Aussage, dass du das glaubst, was in der Bibel steht? Und ich habe gesagt, der Ankerpunkt für alles ist die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstand. Da wurde die Machtfrage endgültig gestellt. Und durch die Quellen, die davon berichten und die ich seit Jahrzehnten studieren darf, wird uns vollkommen zuverlässig und stimmig und solide bekräftigt und dargelegt, dass er dieses Grab wirklich verlassen hat, dass er tot war und lebendig geworden ist, dass er die grauenvolle Macht des Todes gebrochen hat. Das ist die Autorität, auf die wir unseren Glauben stützen. Die Auferstehung, die war dann der absolute Höhepunkt. Aber schon hier, mitten auf diesem brodelnden See Genezareth, der nach den bekannten geografischen Parametern dort wütet, schon hier ist diese Macht Jesu mit Händen zu greifen. Und Sie müssen eines sehen, das ist ja eine historische Quelle. Das ist keine Vision, wo ein frommer Mensch bestimmte Vorstellungen davon hat, wie eine von ihm bewunderte Person in irgendeiner Situation helfen kann. Das ist eine historische Quelle. Hier wird berichtet, was geschehen ist. Und hier beginnt man zu verstehen, was andere Bibelstellen viel abstrakter beschreiben, wie es dann der Apostel Paulus etwa beschrieben hat im Kolosserbrief, in dem Brief an eine Gemeinde dort in der heutigen Türkei, wo er sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier sehen wir, was das praktisch und konkret heißt. Und schauen Sie, wenn das wahr ist, dann wäre hier der erste Ansatzpunkt, wie wir dem Klammergriff der Angst entkommen können. Einer, der dabei war, Petrus, der hat es noch 30 Jahre später so beschrieben. Da sagt er in seinem ersten Brief an die Gemeinden, alle eure Sorgen werft auf ihn, also auf Jesus, denn er sorgt für euch. Wir haben es erfahren. Wir haben die Machtprobe miterlebt. Wir haben seine göttliche Autorität gesehen. Und deswegen machen wir das seitdem, dass wir wissen, er kümmert sich um uns. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich darf Ihnen das ganz persönlich bekennen, wie oft ich das gemacht habe, gerade auch in den letzten 2 Jahren. Wenn Situationen entstanden sind, von denen man einfach nicht mehr wusste, wie sie sich auflösen würden. Und wie man selbst seine Verantwortung am besten würde wahrnehmen können. Dieser Jesus, der stärker ist als der Sturm, der stärker ist als der Tod, auf den konnte ich meine Sorgen und meine Fragen immer wieder werfen. Ich habe vielleicht manchmal ähnlich erbärmlich geschrien wie die Jünger hier in dieser Situation. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist der erste Ansatzpunkt, wie wir dem Klammergriff der Angst entkommen können. Und nun dürfte man erwarten, dass die Jünger nach dieser Situation erstmal tief durchgeatmet haben, dass sie sehr erleichtert gewesen sind. Klar, noch etwas geschockt, aber doch glücklich und dankbar, weil Gott ihnen diese wunderbare Rettung aus der Angst geschenkt hatte. Aber genau das passiert nicht. Schauen Sie, an die Stelle der normalen Angst tritt in den nächsten Momenten etwas anderes und das würde ich nennen die neue Angst. Genau diese Erleichterung macht sich nicht breit, obwohl man das eigentlich erwartet. Und schauen Sie hin, so sehr wir die normale Angst nachvollziehen konnten auf dem Meer, in dem Sturm, so sehr befremdet uns zunächst diese neue Angst. Im letzten Vers unseres Textes, im Vers 41 heißt es nämlich, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und das Wort, was hier steht, sie fürchteten sich sehr, das heißt eigentlich wörtlich im Griechischen, sie gerieten in Furcht, in große Furcht. Man muss nicht Griechisch können, um das Wort zu verstehen, was dort steht. Megaphobie, das war eine Megaphobie. Diese neue Angst, die größer war als die normale Angst. Natürlich, der Jesus auf dem Kopfkissen, vor dem hatten sie auch Respekt. Aber den Jesus auf dem Kopfkissen, den empfanden die Jünger nicht als Bedrohung. Wovor fürchten sie sich denn jetzt? Warum ist denn die jetzige Furcht schlimmer als die davor? Der Sturm ist doch überstanden. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wissen Sie, wovor die sich fürchten? Es ist die Person Jesu. die ihnen in diesen Momenten fremd wird. Sie erschrecken vor seiner Macht, sie erschrecken vor seiner Hoheit. Und so ist es allen in der Bibel gegangen, wenn sie Gott begegnet sind. Sie merkten, hier bekomme ich es mit einer Reinheit zu tun, mit einer Vollkommenheit. Ja, hierhin gehört das Wort Heiligkeit. Ich bekomme es zu tun mit einer erhabenen Unbestechlichkeit, der ich nicht mehr gewachsen bin. Und das wird den Jüngern erschreckend bewusst, ohne dass sie das schon so formulieren könnten wahrscheinlich. Ihnen wird erschreckend bewusst in diesen Momenten, wir haben Gott in unserem Boot. Und sie merken, dass sie sich vor Jesus rechtfertigen müssen. Sie merken, dass sie ihm eigentlich Glauben und Vertrauen schulden, wie Jesus das ja in Vers 40 sagt. Da sagt, spricht er das ja ganz behutsam an. Er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und ihre Reaktion spricht Bände. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen, wer ist der? Schauen Sie, das ist die neue Angst. Das ist die Angst vor der Autorität Jesu. Wer ist denn dieser? Gottes Sohn natürlich, aber das ist für sie kein Grund zur Erleichterung und kein Grund zur Freude und kein Grund zum Feiern, sondern Grund zur Furcht. Nochmal R.C. Sproul, er hat es so formuliert, in der Macht Jesu begegnete den Jüngern etwas, das sie noch mehr fürchteten als die Naturgewalten. Sie erkannten plötzlich, dass sie in der Gegenwart des Heiligen standen. Es ist eine Sache, bei einem Erd- oder Seebeben ums Leben zu kommen. Aber es ist etwas anderes, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Zitat Ende. Und eine ganz ähnliche Erfahrung wie die Jünger hatte Jahrhunderte zuvor der Prophet Jeremia gemacht. Der hatte einen Predigtauftrag von Gott bekommen. Der hat den Auftrag bekommen, ein lahmes, selbstgefälliges Volk aufzurütteln. Und dann steht hier in Jeremia 5, Vers 21, wie er predigen soll. Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Und dann sagt Gott durch Jeremia, wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und wollt ihr vor mir nicht erschrecken, der ich dem Meere den Sand zur Grenze setze, dass es alle Zeit darin bleiben muss, darüber es nicht gehen darf. Und wenn es auch aufwallt, das Meer, so vermag es doch nichts. Und wenn seine Wellen auch toben, so dürfen sie doch nicht darüber gehen. Und damit sagt Jeremia, vor dem Gott, der das Meer und die Wellen kontrollieren kann, sollte man sich klugerweise fürchten. Und es wäre töricht, das nicht zu tun. Und ein anderer hat es so beschrieben, schlimmer als einen Sturm außerhalb deines Bootes zu haben, ist es Gott innerhalb deines Bootes zu haben. Und genau das merken die Jünger. Warum? Weil kein Mensch vor Gott gerecht ist. Weil kein Mensch vor Gott bestehen kann. Und daraus erwächst diese neue Angst. Was wird, wenn Gott mir jetzt in dieser Weise nahe kommt? Aber jetzt muss ich Ihnen zum Schluss noch einen biblischen Befund mitteilen, der an dieser Stelle lebensnotwendig ist. Wissen Sie, was die häufigste Aufforderung in der Bibel ist, also was Gott seinen Menschen am meisten zuruft? Es ist der Satz, fürchtet euch nicht. Es ist der Satz, fürchtet euch nicht. Das ging los, als Jesus auf die Erde kam, an Weihnachten, als Gottes Bote dann ruft, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Haben sie alle im Ohr. Und das hörte längst mit der Auferstehung nicht auf, wo Jesus den Leuten begegnet und sagt, fürchtet euch nicht. Und dieses fürchtet euch nicht zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und warum kann er das sagen? Warum kann Jesus das sagen? Weil Jesus den härtesten Grund zur Furcht beseitigt hat. Diesen Grund, den die Jünger in diesem Moment gespürt haben. Und das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Das ist unsere Schuld, die einen Keil treibt zwischen ihn und uns. Das ist der schlimmste Grund zur Furcht. Unsere Schuld, die uns für ewig von Gott wegtreibt. Und das ist dann am Ende die Hölle. Wer von Gott wegrennt, rennt auf eine tödliche Klippe zu. Das sagt Jesus mit größter Deutlichkeit. Und der innere Kern dieser Schuld, der uns so in Gefahr bringt, das sind nicht mal unsere Taten. Die sind auch relevant. Die können wir daran messen, in welchem Verhältnis sie etwa zu den 10 Geboten stehen. Aber Aber der innere Kern sind sie noch nicht. Der innere Kern unserer Schuld, das ist unser Herz. Unser Herz, das diesem Gott trotzt. Unser Herz, das sich vor diesem Gott nicht beugen will. Das sich nicht davon verabschieden will, sein eigener Gott zu sein. Das diesem Gott misstraut. Das ist unser Problem. Und wir haben nichts in der Tasche, um unsere Schuld abzuzahlen. Und deshalb gab es aus Gottes Sicht nur diesen einen Weg. Es gab nur diesen einen Weg, dass Jesus selber kam, um das Problem zu lösen. Dass Jesus selber kam, um unsere verdiente Strafe stellvertretend auf sich zu nehmen. Und das genau geschah an diesem Kreuz von Golgatha. Und wenn du ihm das glaubst, wenn du ihm das glaubst und wenn du ihn darum bittest und sagst, Herr, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche das, was du an diesem Ort tatest, als du stellvertretend für uns die Strafe auf dich nahmst. Und wenn du ihm das glaubst, dann bekommst du an der wichtigsten Stelle deines Lebens Ruhe und Frieden. Nämlich du bekommst Frieden mit Gott. Und dann verschwindet dieser Keil, der da zwischen dir und Gott ist. Und dann dreht sich deine Lebensrichtung ins Gegenteil um. Und dann läufst du nicht mehr auf diese Klippe zu, hinter der die Hölle kommt, sondern dann läufst du von dem Moment in Richtung Himmel als deinem großen und gewissen Ziel. Und dann verliert der harte Griff der Angst, dessen brutalste Form die Todesangst ist, dann verliert dieser harte Griff der Angst seine Macht über dich. Warum? Weil du den Stärksten auf deiner Seite hast. Und dann dreht Jesus den Spieß, wenn ich das so sagen darf, von Jeremia 5, 22 um. Natürlich vor dem Gott, der das Meer und die Wellen kontrollieren kann, sollte man sich klugerweise fürchten. Aber wer sich selbst vor dem Gott, der Wellen und Meer beherrscht, nicht mehr fürchten muss, weil der sein Vater geworden ist, weil er mit dem Frieden hat, weil Jesus meine Schuld getragen hat. Wer sich vor diesem Gott, selbst vor diesem Gott nicht mehr fürchten muss, ja, bitteschön, vor wem sollte der sich denn dann noch fürchten? Vor den Machtgierigen und vor den Möchtegernherrscher, die in der Welt etwa? Oder vor deinem Chef, der dich bedroht? Der Apostel Paulus hat es so gesagt, er hat gesagt, ist Gott für uns? Wer sollte da noch gegen uns sein? Nach dem Motto, dann lass sie mal kommen, ist Gott für uns. Wer kann dann noch gegen uns sein? Und bitte verstehen Sie das nicht als religiöse Kraftmeierei. So ist es nicht gemeint. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir als Christen ja gewissermaßen wie Superman durchs Leben fliegen. Ja? Das hat er den Jüngern nie gesagt. Er hat ganz offen, ich erinnere nochmal dran, gesagt, in der Welt habt ihr noch Angst. Das gehört noch dazu. Ihr müsst noch durch schwierige Wegstrecken durch. Aber er hat hinzugefügt, doch seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Das heißt, was euch noch Angst macht, sagt Jesus, das habe ich längst besiegt. Was euch schlaflose Nächte macht, das ist längst unter meiner Kontrolle. Ja, und sogar den Tod. Und deshalb werde ich dich da durchbringen und dir wird nichts passieren und ich werde dich sicher nach Hause bringen. Das ist sein Versprechen. Vielleicht können Sie sich das noch nicht vorstellen. Vielleicht können Sie sich das noch nicht vorstellen, so persönlich mit Gott zu reden. So real mit ihm zu rechnen. Vielleicht können Sie sich das noch nicht vorstellen. Dann kann Ihnen vielleicht Mut machen, was der englische Pilot James Whittaker und seine Kameraden 1942 erlebten, mitten im Zweiten Weltkrieg. Als die 8 Soldaten mit ihrer 4-motorigen Maschine im Pazifischen Ozean notwassern müssen, weil sie sich wegen eines Kompassschadens heillos verflogen haben und ihnen dann der Treibstoff ausgeht. Whittaker hat das Drama dann später in seinem Buch erzählt, wie die 8 Männer in 3 engen Schlauchbooten ohne Trinkwasser, ohne Proviant, im sengenden Sonnenlicht und in tödlicher Einsamkeit dahin treiben. Es war, als sängen die Engel, ist der Titel dieses Buchs. Es berichtet die innere Geschichte dieser 3 Wochen. Wetterfeste Flieger, die Elemente lieben, die alles riskieren, aber die sich jetzt von diesen Elementen bedroht fühlen. Und wie die Jünger auf dem Meer, auch sie plötzlich im Griff der Angst. Sie haben keinen Jesus im Boot, aber einer von ihnen, er heißt Bartek, hat ein Neues Testament dabei. Und jetzt holt er es fast verschämt heraus und liest es, zunächst allein und, Und dann betet er das Vaterunser. Und von da an rücken die Männer abends und morgens mit ihren Schlauchbooten nahe zusammen, um zu hören, was Bartek aus seinem Neuen Testament vorliest. Und dann an diesem kritischen sechsten Abend, wo sie durchzudrehen scheinen, wo alle Hoffnung zu schwinden droht, da öffnet sich das Neue Testament bei Matthäus 6. Und Bartek liest ihnen diese Sätze Jesu vor: Sorget nicht für den anderen Morgen, denn der nächste Tag wird für das Seine sorgen. Und das löst den Männern die Zunge. Jetzt fangen sie plötzlich an, mit Gott zu sprechen. Sie sind ja völlig ungeübt noch darin. Sie kennen ja eigentlich gar keine Gebete in ihrem Leben. Das war ihnen immer fremd. Und jetzt fangen sie an zu beten und sie beten: Alter Meister. So reden sie Gott an. Wir wissen, dass diese Bibelverse keine Gewähr dafür sind, dass wir morgen wirklich Essen bekommen. Aber du weißt, wir sind in einer schlimmen Lage. Alter Meister, und wir wollen schon noch etwas mehr zugeben zu dem Morgen. Aber lass es doch wenigstens übermorgen sein. Und Gott reagiert. Zwei Fische springen aus dem Wasser und plumpsen in das Boot. Ist wirklich so passiert. Und einen Tag drauf bekommen sie das erste Wasser zum Trinken, weil es einen Regenguss gibt. Und so langsam ändert sich ihre Lage. Und dieses wüste, zerstörerische Element, das sie im Klammergriff der Angst hält, es wird für sie jäh verwandelt. Und so langsam begreifen sie, Gott ist auch hier. Gott ist auch hier mitten in diesem gefährlichen Meer. Und er hat Straßen, um uns in unsere irdische oder himmlische Heimat zu geleiten. Und sie bekommen Frieden in ihrem Herzen. Sie haben noch Tage zu kämpfen. Aber sie haben Hoffnung und Frieden, obwohl sich ihre Haut schält und der Durst sie immer wieder an die Grenze des Wahnsinns treibt. Am Ende überleben 7 von den 8. Und sie wissen, wem sie das zu verdanken haben. Und sie verstehen, was es bedeutet, nach dem lebendigen Gott zu rufen. Er hat sie da rausgeholt. Und darum, liebe Leute, müssen wir am Ende unsere Ausgangsfrage leicht korrigieren. Wir hatten gesagt, im Griff der Angst, was hilft? Am Ende kann es nur heißen, wer hilft? Wer hilft? Das kann einzig der lebendige Gott sein, der uns in seinem geliebten Sohn Jesus Christus sein wahres Gesicht zeigt, gestorben und auferstanden für uns. Er ruft dich und er wartet auf Antwort. Allmächtiger Gott, danke, dass du da bist. Herr, und das erschreckt uns, wenn wir uns das klar machen, was das bedeutet. So wie du bei den Männern warst in diesem Boot, so wie du bei den Jüngern gewesen bist, als sie in die Stürme gerieten, so bist du auch heute da, Herr. Und hilf doch, dass wir mit unserem Leben nicht vor dir davonlaufen. Danke, dass du Frieden machen willst mit uns. Danke, Jesus, dass du am Kreuz die Strafe auf dich genommen hast, die wir verdient hätten wegen unserer Gottlosigkeit. Und danke, dass du heute da bist und dass du stärker bist als der härteste Klammergriff der Angst. Und dass wir bei dir Geborgenheit finden dürfen. Herr, gib, dass viele Menschen das in Anspruch nehmen. Herr, du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht. Erbarme dich doch über uns und hilf uns, dass wir dir wirklich Antwort geben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.